Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Neuwerk im Neuwerk, dem Podcast der Kunststiftung. Zu Gast heute in unserem gemütlichen und ganz kreativen Kunststiftungsstudio ist eine Buchkünstlerin. Das Buch nenne ich jetzt ausdrücklich in Klammern, denn sie ist eine Künstlerin, Friederike von Hellermann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und mein Name ist Ursula Kollrich. Ich bin Autorin und Moderatorin dieser Episode und ich freue mich sehr, dass wir beide uns heute unterhalten können über Kunst und alles, was dazugehört. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du kannst dich dann natürlich noch selbst vorstellen und das alles ergänzen. Du bist 1984 in Essen geboren. Das war's aber dann erstmal auch mit Deutschland, denn du bist aufgewachsen in Oxford. Dazu muss ich dich, glaube ich, noch befragen. Also so ein bisschen Harry Potter Land. Dann hast du studiert in London, in Maastricht, in Leipzig. Da kommt Deutschland wieder ins Spiel. Das ist für dich dann ein Fernstudium gewesen. Und dann hast du Buchkunst studiert an der Burg Giebichenstein hier in Halle. Bist seit 2011 freischaffende Künstlerin und seit 2014 auch lehrende Künstlerin an der Burg und in Aschersleben. Habe ich was ganz, ganz Dolle Wichtiges vergessen in diesem kurzen Abriss?
Nein, das war's eigentlich. Also genau, ich bin in Oxford und Maastricht in den Niederlanden aufgewachsen und habe in London, Leipzig und Halle studiert.
Das klingt alles so, als könnten wir uns da Stunden drüber unterhalten, über die einzelnen Etappen und Episoden und Stationen in deinem Leben. Aber ich fange mal mit einer ganz kleinen, großen Frage an. Und die bezieht sich auch schon auf das Intro, dass ich gesagt habe, du bist eine Buchkünstlerin, in Anführungszeichen, also in Klammern das Buch. Denn ich möchte dich fragen, wie ist denn die Kunst zu dir gekommen in Oxford und in London und wo du überall warst?
Also es ist tatsächlich die Kernfrage meines Schaffens, weil ich tatsächlich über das Buch zur Kunst gekommen bin. Ich wollte unbedingt Kunst studieren, aber gleichzeitig auch was Handwerkliches. Und da habe ich mich dann für Buchkunst entschieden, weil ich auch schon mit 13 Jahren, glaube ich, meinen ersten Buchbindekurs gemacht habe in der Schule in Oxford und mich das immer fasziniert hat und ich gerne diese beiden Dinge miteinander verbinden wollte.
Also du warst in Oxford, weil deine Familie in Oxford war. Dein Vater hat da gearbeitet oder arbeitet immer noch, ist es richtig?
Er arbeitet immer noch, obwohl er jetzt schon 80 Jahre alt ist.
Wahnsinn.
Aber, genau, also das lässt ihn nicht los. Er ist Physiker und er arbeitet immer noch.
Genau, so hat es sich dahin verschlagen. Und hast du das Gefühl, dass da vielleicht im Schulwesen, im Englischen, ein anderer Zugang zur Kunst war? Du hast gesagt, du hast schon früh Buchbindekurse gemacht. Kam das jetzt aus dir? War das dein Interesse? Du kannst es ja so ein bisschen auch vergleichen jetzt mit Deutschland. Hattest du da so ein bisschen einen anderen Zugang?
Also ich kann es durchaus vergleichen, wobei es nicht ganz richtig ist. Ich war nicht auf einer englischen Schule, sondern auf einer europäischen Schule. Und da gab es ein Angebot, also es war eine Ganztagsschule und es gab ein Angebot für außerschulische Aktivitäten. Und da war eines dieser Angebote eben das Buchbinden zu erlernen. Und das habe ich deswegen dann gemacht. Vergleichbar jetzt mit einer deutschen Schule. Ich habe tatsächlich nicht so den direkten Vergleich, weil es eben eine europäische Schule war.
Also du warst ja noch ein Kind, ne? Hast du sofort das Gefühl gehabt, oh, das ist total meins, ich bin da zu Hause in dieser Buchkunst?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin einfach auch handwerklich sehr interessiert. Ich mache gerne, ich produziere gerne selber. Und auch wenn ich mittlerweile manche Dinge auch abgebe, bin ich immer noch im Prozess der Herstellung total involviert. Selbst wenn ich keine Bücher mehr mache oder was anderes mache, ich bin immer auch vom Handwerklichen mit dabei.
Ja, und ich glaube, du bist immer auch Künstlerin. Ich muss mal den Zuhörenden kurz beschreiben. Das ist ja ein Hörpodcast und kein Videopodcast. Manchmal ist das schade, manchmal ist es gut, dann sind wir hier so ein bisschen freier. Schade ist es deswegen, weil mir sofort aufgefallen ist, dass auch deine Bluse und dein Schal total passt zu der Kunst, die du machst. Die Leute können sich das dann angucken, zum Beispiel auf Instagram können wir gleich noch was zu sagen. Und wir beschreiben auch gleich noch, was du machst. Du bist so ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Ist das ein bewusster Akt, Friederike, oder kannst du gar nicht ohne Rauten?
Also ich glaube, das ist tatsächlich heute so ein bisschen Zufall, dass ich eine Bluse mit Punkten, die Zwischenräume sind dann Rauten, dass mich einfach die geometrischen Formen wahnsinnig faszinieren. Und kommt nicht von ungefähr, dass das, was ich gestalte, auch in meiner Kleidung sich spiegelt.
Also es ist mir wirklich sofort aufgefallen, es ist die Bluse zum aktuellen Buch. Aber da kommen wir gleich noch zu, denn du hast auch mit der Kunststiftung eine schon jahrelange, längere Verbindung, kann man das so sagen, und hast immer wieder Projekte, die auch gefördert werden, auch gerade kürzlich.
Ja, genau.
Eins, das ist jetzt wirklich so ein ganz wichtiges Projekt, aber ich möchte gerne noch mal ein bisschen früher ansetzen, und zwar beim Heimatstipendium.
Ja.
Das ist auch was, was ganz besonders ist für die Kunststiftung Sachsen-Anhalt, dass sie gesagt hat, sie geht in die ländlichen Räume und sie geht zu den besonderen Sammlungen, an die man sonst vielleicht gar nicht so rankommt, die gar nicht geöffnet werden für die Allgemeinheit oder nur zu bestimmten Anlässen. Und da können Künstlerinnen und Künstler sich bewerben und sagen, ich möchte jetzt da und da gerne forschen und mehr wissen und mich inspirieren lassen. Und wo warst du beim Heimatstipendium?
Ja, also ich finde das Konzept dieses Stipendiums nach wie vor eine ganz, ganz tolle Sache von der Kunststiftung, weil diese, eben diese kleineren Orte bekannter werden, die Museen, die sonst vielleicht gar nicht so an der Öffentlichkeit sind, eben an die Öffentlichkeit geraten. Und das finde ich ganz toll, auch diese Zusammenarbeit mit einer Künstlerin oder einem Künstler. Ich selbst war, muss ich sagen, fast bedauerlicherweise nicht in einer ländlichen Region, sondern hier in Halle am Zentralmagazin der Naturwissenschaftlichen Sammlung, was aber wirklich ganz toll ist. An der Universität eine Sammlung, die für die Studierenden der Biologie ursprünglich war und auch immer noch genutzt wird, aber eben als Museum gar nicht so zugänglich. Und ich durfte da ein Jahr sein, hatte selbst auch einen Schlüssel und das war eine ganz großartige Zeit.
Konntest du zu allen Sammlungen oder hat es dir eine Sammlung besonders angetan?
Die Sammlung ist riesig groß, aber ich habe mich konzentriert auf die Sammlung der Vogeleier. Das ist die zweitgrößte Vogeleiersammlung der Welt. Hier genau, in Halle.
Das ist die von Max Schönwetter.
Genau, ja. Und ich durfte die tatsächlich auch anfassen mit sehr, sehr großer Vorsicht und das war eine ganz tolle Zeit. Also ich habe dann letztendlich von diesen 90.000 Gelegen 5 ausgewählt und habe 25 Eier porträtiert in einem Größenverhältnis von 1 zu 30. Also es sind dann
Wahnsinn.
25 sehr große Porträts von Vogeleiern entstanden.
Also für uns klingt das ja heute so ein bisschen absurd oder grotesk, ne, dass man Vogeleier sammelt, wobei das zu der Zeit eine sehr, sehr beliebte Sammlung war. Also das haben Leute wirklich gerne gemacht. Ich war kürzlich im Annette von Droste-Hülshoff-Haus und da gab es auch so eine kleine Vogeleiersammlung und da muss ich wieder an Halle denken, weil ich deine Arbeiten auch kannte und das Buch, was es da drumherum gibt, auch über den Max Schönwetter. Also das war zu der Zeit gar nicht so selten. Für uns ist es natürlich heute ein Kleinod. Ja, wir machen das auf.
Es ist auch verboten. Also man darf keine Vogeleier sammeln mehr.
Ja, genau. Und man, aber ne, wir machen das heute auf und denken, oh Gott, viel filigraner kann man sich's ja eigentlich nicht vorstellen. Du sagst, du durftest sie auch in die Hand nehmen. Und was hat das mit dir gemacht?
Ich fand es eben wahnsinnig faszinierend, weil sie so schön gestaltet sind, ohne dass sie gestaltet werden.
Mhm.
Und das hat mich so fasziniert. Und auch, dass wirklich jedes Ei eigentlich ein Kunstwerk war. Also ich habe mich da wirklich ausgiebig mit beschäftigt mit den unterschiedlichen Eiern und wie unterschiedlich die dann auch sind. Selbst in einem Gelege ist das Spektrum, das Farbspektrum ein großes und das hat mich irrsinnig fasziniert.
Wo man jetzt als Laie denken würde, sind die nicht weiß, grau, beige?
Nein, nein, nein. Ganz, ganz unterschiedlich.
Ganz viele Welten.
Ja. Ja.
Hättest du jemals gedacht, dass du, bevor du wusstest, dass es Heimatstipendien gibt und so weiter, dass du jemals dich mit Vogeleiern beschäftigen würdest?
Nicht unbedingt, wobei ich die Sammlung schon ein bisschen vorher kannte. Ich hatte eine Serie gemacht zu ausgestorbenen Vögeln.
Okay.
Deswegen durfte ich da auch schon mal zeichnen und kannte die Sammlung so ein bisschen.
Mhm.
Und da hatte ich nur am Rande mitbekommen, dass es eben diese einzigartige Vogeleiersammlung gibt. Das hat mich interessiert und als dann das Heimatstipendium ausgeschrieben wurde, habe ich gedacht, also das wäre ja ein großartiger Anlass und eine tolle Gelegenheit,
ja,
dass ich mich damit intensiver beschäftige.
Und du hattest ja in dem Jahr dann auch ausreichend Zeit, dich damit zu beschäftigen.
Ganz genau,
ja. Und was ist dann daraus entstanden? Das ist ja eigentlich erstmal eine biologische Sammlung, wie du sagst, eine naturhistorische Sammlung. Und dann hat ja ein Prozess stattgefunden, das ist unter anderem ja auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, dass wir über solche Dinge sprechen und schauen, was passiert denn, wo kommt die Kunst her, wo sind die Inspirationen und was passiert in dem Raum dazwischen, was ist in dem Raum dazwischen passiert?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, dass ich im Grunde im Laufe des Jahres dann auf die Ursprungsidee, also ich hatte ganz, ganz viele Ideen und habe mich in ganz viele verschiedene Richtungen auch tatsächlich treiben lassen, weil ich diese Zeit auch als absolutes Geschenk gesehen habe, um mich diesem Thema zu widmen und bin dann trotzdem auf meine allererste Idee im Grunde wieder zurückgekommen, nämlich tatsächlich Porträts zu machen von 25 verschiedenen Eiern. Und daraus entstanden sind dann 25 großformatige Porträts, also Einzelgrafiken, Unikate, die ich dann in einem großen Raster hingehängt habe als riesige Installation in dem historischen Hörsaal in den Sammlungen.
Ja.
Es war dann wirklich bis zur Decke. Innerhalb dieses Rasters gab es einen Verlauf, einen Farbverlauf und einen Helligkeitsverlauf. So habe ich die dann wieder geordnet, diese eigentlich sehr organischen und schönen Form dann wieder in ein ganz rigoroses Raster gebracht.
Und auch so ein bisschen in Kreis geschlossen, dadurch, dass du an dem Ort ja auch geblieben bist. Wie haben denn da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Studierenden darauf reagiert? Hast du irgendwie Feedback bekommen, dann von der Naturseite, von der Biologieseite?
Ja, also da gibt's. Es ist interessant, weil zum Beispiel habe ich die Eier mit der spitzeren Seite nach oben dargestellt. Bei Biologen wird es genau andersrum gemacht und das wusste ich auch nicht, dass eigentlich die rundere Seite ist dann oben. Mhm. Und ich hatte wahrscheinlich wegen Ostereiern am Strauch.
Sofort, also ich würde es auch, wenn ich jetzt ein Ei malen würde, würde ich es auch nach oben malen.
Das fand ich interessant, das ist aber vom Wissenschaftlichen auch. Und eine andere interessante Sache ist, dass wenn die Eier ausgepustet werden, wird das Loch in die Seite gemacht, weil das die Form nicht so verändert, wie wenn man das Loch in die Spitze oder...
Also ach, jetzt haben wir aber wieder was gelernt für Ostern. Ja, das wusste ich auch nicht.
Also Oologen... machen die Löcher an die Seite.
So heißen die Eierwissenschaftler, genau, die heißen Oologen. Das sieht auch schön aus. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, ne, mit diesem Doppel-O-O-Ei vorne dran. Ja. Aber mit dem Spitzen nach oben oder nach unten ist ja wirklich interessant, weil das wahrscheinlich auch was mit unserer Ästhetik zu tun hat. Mhm. Also wie die, was weiß ich, die gotischen Bögen nach oben gehen und man die nicht umgekehrt zeichnen würde. Mhm. Ja, so vielleicht. Ist das auch also, mit das den ist, Eiern. Ja. Sehr interessant. Und daraus ist dann entstanden eine Ausstellung, die hieß The Most Perfect Thing.
Ja, ja, genau. Da hatte ich, also den Titel habe ich entliehen von einem Buch, welches ich in der Zeit auch gelesen habe, über tatsächlich Vogeleier. Der Titel dieses Buches war The Most Perfect Thing. Und da ich das so nachempfunden habe, habe ich den mehr ausgeliehen als Titel.
Sehr schön. Aktuell hattest du auch vor kurzem ein Arbeitsstipendium. Und da hast du was ganz, ganz Wunderbares gemacht. Das hast du uns auch mitgebracht. Das ist das Buch zur Bluse sozusagen. Und zwar nennt sich das Bilinguales Animalisches Alphabet. Was ist denn das?
Das ist ein Buch, welches ich jetzt kürzlich fertig gemacht habe. Es hat mich jahrelang beschäftigt tatsächlich. Ich hatte das angefangen, also die Idee war, hatte ich bestimmt schon vor 8 Jahren, habe mich dann für ein Arbeitsstipendium beworben, weil ich dachte, wenn ich dieses Stipendium habe, dann sehe ich das auch als Anlass, es wirklich zu machen. Das war immer so eine Idee, also wirklich eine Herzensidee, die mich nicht losgelassen hat. Und dann war das ein schöner Anlass, das tatsächlich in die Tat umzusetzen mit diesem Stipendium. Und es ist ein Buch, in dem ich 26 Tiere gefunden habe und porträtiert habe, die den Anfangsbuchstaben sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, also den gleichen Anfangsbuchstaben haben, auf Deutsch und auf Englisch.
Was ja gar nicht so einfach ist.
Es ist gar nicht so einfach. Und es sollte natürlich nicht das gleiche Wort sein. Also Wolf fiel schon mal raus. Das wäre dasselbe Wort in beiden Sprachen gewesen. Das wollte ich nicht.
Also da hast du dir es aber ja noch schwerer gemacht. Ja, das geht sogar hätte noch, ja mal geklappt.
Es geht sogar noch weiter. Es sollten auch Tiere sein, die im mitteleuropäischen Raum zu finden sind. Also der Löwe.
Ja, fiel auch raus.
Fiel auch raus.
Also du hast es dir wirklich nicht einfach gemacht. Du hast es dir auch grafisch nicht einfach gemacht. Denn diese ganzen animalischen Alphabetsbilder bestehen aus Quadraten, Rechtecken, Dreiecken und Kreisen. Richtig?
Richtig,
genau. Es ist ganz, ganz ungewöhnlich oder wirklich total überraschend, was mit diesen drei Formen alles zu machen ist, also jetzt für mich als Nicht-Grafikerin, was man damit alles machen kann und dass da wirklich ganz einzigartige, zauberhafte Wesen entstehen, die auch wirklich auf diese Besonderheit des einzelnen Tieres eingehen, finde ich.
Das ist schön, dass du das sagst. Also mir ging es auch so, dass dieser Steckrahmen, den ich mir selber gesetzt habe, mit diesen geometrischen Formen, ich habe mir im Grunde einen Setzkasten oder ein modulares System angefertigt. Ein
bisschen Mini-Lego in Grafik.
Genau. Und habe das dann eben mit diesen Formen die unterschiedlichsten Tiere legen können. Und ich fand es auch faszinierend, dass in dem Prozess, wenn ich nur ein Quadrat anders gelegt habe oder einen Halbkreis anders gedreht habe, wie unterschiedlich der Gesichtsausdruck der jeweiligen Tiere dann wurde. Also das war sehr spannend.
Das glaube ich sofort. Also jetzt, wo ich das hier vor mir liegen habe, ich beschreibe es ja so ein bisschen für die Zuhörer, kann ich das total nachvollziehen. Also die lächeln auch. Ich bin jetzt hier gerade beim Elk. Die lächeln und die haben so was Zauberhaftes wie die Gans. Aber sag doch mal, wo hast du am längsten gesucht? Was war das Schwierigste? Das Y oder...
Das Y war sehr schwierig. Da bin ich auch ein bisschen aus meinem System rausgebrochen, weil es eben kein mitteleuropäisches Tier ist oder europäisches Tier, sondern ein Yak, weil ich für Y tatsächlich nichts anderes gefunden habe. Und so ist es dann ein Yak-Geweih geworden.
Ah, also
eine Trophäe, die mitgebracht wird nach Europa.
Und das war das Schwierigste auch? Oder
das war tatsächlich okay. Schwierig. Ich war ein bisschen unzufrieden damit, weil ich hätte gerne etwas gefunden, was man hier auch zu sehen bekommt, ein Tier. Also das war mir eigentlich wichtig. Schwierig war dann aber auch zum Beispiel der Wiesel, das Wiesel.
Ja.
Ja, weil ich da lange überlegt habe, wie ich es zeige. Also ob es jetzt eine Doppelseite oder eine Seite ist, es ist jedes Tier auch, also habe ich tatsächlich für jedes Tier unterschiedlich entschieden.
Ja.
Natürlich ist dann auch die Abfolge des Buches wichtig, welche Tiere stehen sich gegenüber. Fuchs und Gans sind zufälligerweise, haben sie gerade genau. vor
Fuchs,
uns.
Fuchs, du hast die Gans gestohlen.
Und das finde ich natürlich einen wunderbaren Zufall, dass die gerade auf einer Doppelseite. Es ist kein Zufall, ich habe es ja so entschieden. Aber
vielleicht ist es ja bei dem Kinderlied auch schon kein Zufall, dass F und G aufeinander folgen, nur wir haben es gar nicht gemerkt. Aber jetzt bei deinem Alphabet fällt es natürlich dann auf. Weil die wirklich nebeneinander stehen, aber die Gans macht auch einen ganz fidelen Eindruck.
Ja, der Fuchs ist auch, der kommt nicht rüber. Der schafft es nicht auf ihre Seite.
Der ist auch freundlich. Es gibt auch Doppelseiten, wie gesagt. Es gibt den Pudel, der geht über zwei Seiten mit seinem Gepuschele.
Genau. Und der Ochse, also das ist auch eine meiner Lieblingsseiten tatsächlich, mit viel Schwarz, viel Mischfarbe aus dem Orange und dem Blau.
Ja. Also ganz viel ist in Orange und Blau, in den Komplementärfarben. Und der Ochse, der hat einen Kussmund und gar nicht so ein großes Stiergehörne. Was passiert damit? Also ich hoffe natürlich, das gibt ein Kinderbuch und geht jetzt in Deutschlands Kinderzimmer. Was hast du damit vor?
Also ich habe jetzt erstmal eine Auflage von 40 Stück gedruckt und bin dabei, diese Auflage zu binden. Das mache ich auch alles selber. Also 40 ist für mich schon eine sehr große Auflage, sonst mache ich 10 bis 20 Exemplare und 40 ist da schon relativ groß. Aber ich fände es bei diesem Buch eigentlich sehr schön, es würde noch eine größere Auflage geben und bin auf der Suche nach einem Verlag, weil ich mir eigentlich gerade bei diesem Buch wünsche, dass es auch für alle zugänglich
also ganz,
ist.
Also ganz, ganz lautes so Shoutout an der Stelle. Sollen sich alle melden bei der Kunststiftung oder bei dir persönlich. Ist es auf jeden Fall wert, weil es gerade auch natürlich durch das Bilinguale, also es ist natürlich international zu verkaufen, direkt auch zum Spracherwerb. Also ich glaube, wer das einmal gesehen hat oder als Kind, kann man sich ja selber erinnern, ne? Wenn man solche Bücher hatte und die Worte hat man auch nie vergessen, wenn da irgendwas Englisches oder Französisches oder Russisches dabei stand. Das ist ja sehr einprägsam und dann natürlich auch durch die schönen Grafiken. Ich sehe es sowohl international als auch national und die Grafiken sind ja auch absolut zeitlos. Also das ist jetzt nicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, in 3 Jahren wird das nicht mehr modern sein vom Stil. Das ist so besonders durch dieses Baukastensystem und so lange gültig, dass ich glaube, es muss eigentlich in ganz viele Häuser und Kinderzimmer.
Das finde ich auch.
Ja. Und diese 40 Exemplare, die machst du jetzt zum Verkauf? Also kann man die bei dir auch erwerben?
Ja, genau. Also ich hatte die jetzt zum Beispiel auch schon mit in Amerika auf der Messe.
Und du hast auch schon einen Preis dafür bekommen.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war sehr schön. Also ich bin ja in Oxford aufgewachsen und da gibt es alle 2 Jahre eine Messe für Buchkunst und bei dieser Messe wird jedes Mal eigentlich das schönste Buch ausgewählt und das war im vergangenen Jahr dann meins, mein bilinguales animalisches Alphabet.
Und die Engländer machen nämlich auch sehr, sehr schöne Kinderbücher. Ich bin jedes Jahr auf der Buchmesse und gehe so gern durch die internationalen Hallen, weil da gerade in diesem Kinder- und Jugendbuchbereich ganz andere Illustrationen zu sehen sind. Geht's dir auch so?
Ja, das finde ich auch. Also mir gefallen tatsächlich die englischsprachigen Kinderbücher oft besser, auch von den Illustrationen. Da ich meine Kinder auch zweisprachig erziehe, muss ich englische Bücher erwerben, kaufen, um sie
und selbst welche machen.
Und selbst welche machen. Ja. Und das ist ja wirklich auch mein erstes Buch, was auch für Kinder ist.
Also was haben die denn dazu gesagt, deine Kinder?
Die waren sehr kritisch, also sie haben mir auch geholfen im Prozess. Zum Beispiel bei der quirligen Wachtel, die gerade vor uns liegt, die guckte erst in die andere Richtung und die habe ich dann nochmal gedruckt. Also ich habe es meinen Kindern auch gezeigt und die haben gesagt, nee, die muss eigentlich in die Richtung zum Raben gucken und der Rabe muss aber arrogant weggucken. Also es hat alles so, ich habe viel auch mit ihnen gesprochen.
Es ist nichts dem Zufall überlassen. Nein. In diesem Buch.
Nein. Ja.
Das finde ich aber auch toll, dass sie damit gearbeitet haben und geguckt haben. Und manchmal haben Kinder ja auch so einen ganz natürlichen Zugang dazu und sagen, nee, natürlich, ne, muss sie da hingucken, wieso hat es keiner gemerkt?
Genau, oder dass der Fuchs, der war zu freundlich oder der war zu unfreundlich oder also das war wirklich ein richtiges Rom.
Toll, mit denen. Also kleines Familienprodukt, Projekt. Also es wäre toll, wenn du dafür einen Verlag findest. Zu deiner Zusammenarbeit mit der Kunststiftung ist auch noch zu sagen, du hattest auch mal ein Aufenthaltsstipendium in Ahrenshoop. Das passt vielleicht so ein bisschen in das Themenfeld, was ich dich noch fragen wollte. Wie finden die Projekte dich? Also wo findest du deine Inspiration?
Also meine Inspiration kann überall herkommen. Also ich lese sehr viel und lasse mich von dem, was ich lese, inspirieren. Es kann etwas sein, was ich auf der Straße sehe. Es können wissenschaftliche Texte sein, mit denen ich mich teilweise auch befasse. Also jetzt gerade mit der Geometrie oder Codierung oder so, das ist so gerade mein Thema. Ich habe jetzt gerade eine Ausstellung gemacht in Lyon in Frankreich und habe mich da mit der textilen Kunst beschäftigt und habe diese textilen Gewebe in meine Schablonentechnik, mit der ich arbeite, übertragen und habe da im Grunde, ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber ich habe im Grunde eine Illusion des Gewebten auf Papier gebracht. Und das war schön. Ein Thema, was mich jetzt gerade, also es fasziniert mich auch immer noch.
So dass so ein bisschen wie bei der Biologie und den Vogeleiern die reellen Welten dich schon sehr interessieren und du dann das in Kunst umwandelst. Kann man das so sagen?
Ja, es ist oft eben, dass ich was ganz Einfaches finde oder auch was Kompliziertes vereinfache. Eher so rum vielleicht, dass ich das eben oft in ein Raster bringe oder in eine Codierung. Also dass ich im Grunde eine Sprache finde, um Kompliziertes einfacher darzustellen, ohne dass es jetzt eine Infografik oder so ist, aber es ist im Grunde ein Ordnen in mein System.
Hast du noch Kontakt, überlege ich jetzt gerade so, zu deinen Lehrerinnen von damals, weil dieses Codieren ist ja eigentlich Mathematik, ne? Oder Physik vielleicht auch, dein Vater ist ja Physiker. Mhm. Hast du noch Kontakt zu den Lehrenden vom Anfang, die jetzt irgendwie sehen, du bist eine Künstlerin geworden?
Zu meiner Englischlehrerin habe ich noch Kontakt. Ja. Und zu meiner allerersten Lehrerin aus der ersten Klasse, aber das war sozusagen gar nicht so wissenschaftlich.
Manchmal ist auch interessant, dass man irgendwie aufschreiben würde bei den Kindern, was wohl aus denen mal wird. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch so in Kindergärten oder so, dass die wirklich den Eltern ein Kuvert mitgeben, wo dann draufsteht Polizist oder keine Ahnung. Ne? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob damals bei dem Buchbinden schon jemand draufgekommen wäre, dass es bei dir in diese Richtung gehen würde.
Das wäre wirklich spannend. Ja.
Genau, und für die Englischlehrerin ist ehrlich gesagt das animalische Alphabet auch wieder gut.
Das stimmt.
Das müsstest du zu der zurückführen.
Ja. Ja, also diese Sprachliche hat immer eine Rolle gespielt bei mir. Also auch dieser Wechsel zwischen den Sprachen, auch der Witz mit dem Wort. Also das ist so
interessant, ja. Und du bist ja auch bilingual aufgewachsen, nehme ich mal an.
Ja.
Das ist natürlich toll. Das macht die Projekte auch so ein bisschen weiter und internationaler natürlich, jetzt wie bei dem. Obwohl du dann auch ein bisschen suchen musst, finde ich sehr lustig hier mit der quirligen Wachtel. Die ist bei Kuh. Wie heißt die auf Englisch?
Quail.
Sister? Also da muss man ein bisschen um die Ecke denken.
Genau, es ist eine Notlösung. Es gibt zweimal ein Adjektiv. Bei der Wachtel, die ist quirlig und die Unke ist im Englischen dann ugly toad.
Ah, okay. Bisschen gemein, da ist es umgekehrt. Ja, aber es macht irgendwie so, man ist so ein Hingucker, ne? Man denkt so, ach so, ah, okay, quirlige Wachtel. Das ist so ein bisschen zu der Frage, wie findet die Inspiration dich? Also quasi überall. Bist du jetzt gerade in dem Zustand, dass dich Inspiration gefunden hat oder öffnest du den Raum und wartest auf neue Projekte?
Also warten tue ich tatsächlich selten. Es ist eher so, dass mir die Zeit fehlt, das umzusetzen, was in meinem Kopf
möchtest.
Ist. Und das ist das größere Problem.
Das glaube ich. Ja. Und wo sind die? Schreibst du dir das auf, die ganzen Ideen? Oder behältst du die auswendig und weißt, jetzt ziehe ich das von vor 3 Jahren aus der Schublade? Wie funktioniert dieser Prozess?
Sowohl als auch. Also ich schreibe mir tatsächlich vieles auf. Ideen, oft verwerfe ich die dann auch wieder, bevor ich sie überhaupt umsetzen kann. Oder sie verfolgen mich so lange, bis ich sie umsetze. Und dann stelle ich im Prozess fest, dass es eigentlich zu was ganz anderem führt.
Okay.
Also es passiert viel beim Machen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also die Ideen gehen nicht aus. Und wo finden wir dich? Wenn die Zuhörenden jetzt angefixt sind und das auch mal sehen möchten, deine Arbeit, hast du aktuell gerade Ausstellungen?
Ich habe jetzt gerade ein Porträt in der Kunststiftung hängen, ein Selbstporträt. Sonst bin ich eigentlich im Internet natürlich zu finden und auf den Messen.
Genau, und die Kunststiftung, du hast ja eben erwähnt, diese Ausstellung Wir sind Kunst, die ist zum 20-jährigen Jubiläum jetzt im Herbst gemacht worden. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ausstellung mit Porträts, Selbstporträts, muss man sagen, von Künstlerinnen und Künstlern, wie sie sich selber sehen. Und da ist natürlich die ganze Bandbreite an Kunst aufgeboten. Die ist leider wahrscheinlich, bis der Podcast gesendet wird, nicht mehr da, die Ausstellung, aber vielleicht wird die ja in anderen Zusammenhängen nochmal gezeigt und hat bestimmt auch vieles in dir bewegt. Wie hast du dich denn dargestellt?
Das ist ganz schwierig.
Bist du auch rautig?
Ich habe glaube ich, noch nie ein Selbstporträt gemacht vorher, außer mal aus Bügelperlen, was witzig ist, weil es ja auch wieder ein Raster eigentlich ist oder eine Pixelarbeit. Yeah. Ich fand es tatsächlich sehr spannend, diese Ausstellung zu sehen. Nicht nur, weil ich viele von den Künstlerinnen und Künstlern auch kenne hier aus Halle und im Laufe der Jahre kennengelernt habe, aber auch, weil es so viele verschiedene Disziplinen gibt, in denen die Künstler arbeiten. Und das fand ich total schön zu sehen, wie unterschiedlich alle daran gegangen sind, welche Medien benutzt wurden, um sich darzustellen. Also das ist wirklich eine sehr schöne Ausstellung.
Das finde ich ehrlich gesagt absolut beeindruckend bei diesen Ausstellungen hier in der Kunststiftung, dass immer so alle möglichen Genre, Sparten bis in die kleinsten Nischen abgebildet sind. Und das hat man ja ganz selten bei Kunstausstellungen. Also oft geht man ja wirklich in eine Ausstellung über eine bestimmte Technik oder zu einer bestimmten Zeit ist sie entstanden, ne? Dass es eine Bewegung ist und so weiter. Und hier hat man ja oft eine ganz riesige Bandbreite. Und das, finde ich, macht sehr viel mit den Zuschauern, wenn man so durchgeht. Und selbst wenn es jetzt nicht das eigene ist, das eigene Schaffen ist oder das eigene Tun ist, ich gehe da immer total inspiriert raus. Geht dir das auch so?
Ja, also ich würde es jetzt nicht von allen Ausstellungen so sagen, aber jetzt gerade bei dieser hat es mich wirklich einfach sehr fasziniert.
Hat es mich auch gepackt.
Was so eine, dieses Spektrum.
Es macht den Raum irgendwie so groß und genau, man selber ist dann in seinem eigenen plötzlich so inspiriert und denkt, ah, also ich schreibe, ich könnte dann sofort losschreiben, bei dir ist es dann was anderes. Das finde ich wirklich eine ganz, ganz große Leistung von diesen breiten Ausstellungen. Und die war natürlich jetzt besonders zum 20-Jährigen mit den Selbstporträts. Da sind bestimmt einige zum ersten Mal an diesen Punkt gekommen, wie du, sich selbst darzustellen.
Ja,
das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Nee, es ist auch wirklich, es ist lustigerweise, mache ich jetzt gerade ein weiteres Selbstporträt für eine Ausstellung in Leipzig, die im Dezember eröffnet. Ist lustig, dass
das
jetzt gerade in diesem Jahr zwei Selbstporträts, wo ich vorher noch nie eins gemacht habe.
Spannend, das ist irgendwie auf dich zugekommen jetzt.
Ja.
So ist das mit der Kunst.
So ist das mit der Inspiration.
Genau.
Man braucht sie gar nicht, die kommt.
Auf einmal ist sie da, genau. Da muss man drauf vertrauen. Und was auch noch toll ist, was ich gerne noch vorstellen wollte, du hast ja einen sehr schönen Instagram-Account und da machst du auch Fotografien. Und da kann man natürlich auch nachschauen und gucken, was du arbeitest. Und was sind das für Fotos, die du da machst?
Ich habe vor Jahren auf der Buchmesse in Leipzig, da kam ein junger Mann zu mir an den Stand und hatte lustigerweise, er hat sich ein Buch von mir angeguckt und hatte ein Hemd an, was genau zu dem Buch passte. Und dann habe ich gefragt, ob ich ein Foto machen kann und daraus ist diese Serie entstanden von Menschen, die sich aus Versehen so kleiden wie meine Arbeit. Und das habe ich jetzt über die Jahre weitergemacht. Immer, also es sind immer Zufälle. Es ist nie inszeniert. Lustigerweise, es funktioniert nicht, wenn es inszeniert ist. Also manchmal kommen Freunde oder so und sagen, ich habe extra was angezogen und das funktioniert aber nicht.
Mhm.
Es ist eigentlich immer der Zufall. Also ich spreche dann auch Menschen an und frage sie, ob es ihnen recht ist, dass ich sie mit meiner Arbeit zusammen fotografiere.
Und es ist, also man sieht es, es ist auch manchmal der Rucksack oder eine Tasche, ein Tuch, Kleinigkeiten. Und wenn jetzt jemand andersrum stehen würde, würde man wahrscheinlich gar nicht sehen, dass die Tasche dazu passt, ne? Also du musst wirklich auch den Blick dann dafür haben.
Ja, ich merke auch, dass mich das dann sehr beschäftigt auf den Messen, dass ich immer die Leute natürlich ganz genau angucke.
Die sich dann beobachtet fühlen, bis die Katze aus dem Sack ist und die fotografiert und dann dürfen sie weitergehen.
Ja, ja.
Also das ist total spannend und ist wirklich schön zu sehen und auch wieder ein anderes Projekt und eine Fotokunst sozusagen. Da passiert dann was mit deiner Kunst und es entsteht schon wieder was Neues und die Leute gehen dann irgendwie damit auch raus.
Es ist nicht ganz einfach, die eigenen Arbeiten zu verkaufen. Also das merke ich auch nach wie vor. Es ist natürlich ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Aber es ist das, was mir eigentlich am schwersten fällt, dass ich sozusagen das, was ich produziere, dann auch auf den Markt bringe. Und da ist das eine schöne Art, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich da immer, weil ich tatsächlich mittlerweile so fixiert darauf bin, dass ich Menschen darauf anspreche, was sie anhaben und da dann eben also wirklich schon nette Kontakte auch bekommen habe.
Das glaube ich.
Ja. Ja.
Es besteht ja auch diese Verbindung, wenn die schon so in Orange da irgendwie ankommen, rautig,
genau.
Wenn die schon rautig unterwegs sind, dann besteht doch irgendwie schon eine Verbindung.
Hat man vorher schon viel gemeinsam.
Ja. Genau.
Ja.
Und wir wollten auch gerne zum Abschluss unseres Gesprächs, Friederike, noch eine Verbindung herstellen. Und zwar mit einem persönlichen Mutmacher, habe ich dich vorher gefragt, ob dir dazu was einfällt. Ich weiß aber nicht, ob dir was eingefallen ist und was es sein könnte. Denn der Hintergrund ist der, du hast es ja gerade schon beschrieben, es ist gar nicht so einfach, manchmal Künstlerin zu sein und als Künstlerin zu arbeiten, seine eigenen Sachen zu vermarkten, noch Familie, andere Jobs und was weiß ich unter einen Hut zu bekommen und dann auch noch die große Inspiration walten zu lassen und dem ganzen Raum zu geben. Und was ist aber, wenn du an diesen Punkt kommst, wo du denkst, so, oh, heute kann ich irgendwie gerade nicht weiter und was mache ich überhaupt hier? Was ist so dein persönlicher Mutmacher für alle, die Kunst machen und für alle, die Kunst vielleicht machen wollen oder mehr kreatives Leben auch haben möchten?
Es ist tatsächlich, komme ich wieder zu einem ganz einfachen Beispiel zurück. Also ich denke oft, ja, natürlich habe ich auch Tage, wo ich denke, warum mache ich das eigentlich? Und es gibt so viel gute Kunst in der Welt und es wird ja immer mehr. Es gibt die ganze Kunstgeschichte und es kommen immer noch mehr Künstler dazu und es wird immer mehr. Und trotzdem ist mein persönlicher Mutmacher, dass ich Dinge im Kopf habe, die ich einfach sehen möchte. Ich möchte sie sehen und deswegen mache ich Kunst.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Friederike von Hellermann, dass du die Kunstgeschichte mit weiterschreibst, dass du sie so zauberhaft weiterschreibst und dass du heute hier bist im Podcast von Neuwerk. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.